Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Dietrich und Wilhelm über die Neuheiten in Gothic Tales, dem Rollenspiel, und die Gothic Tales Con, welche vom 30.8. bis 1.9. auf der Burg Tanroda stattfinden wird. Doch hört selbst. Dann freut es mich, dass ich den Schöpfer bzw. die Schöpfer von Gothic Tales erneut begrüßen darf, Dietrich und Wilhelm.
Hallo, hallo.
Ja.
Nur zum Hintergrund, letztens ist es schon wieder ein Jahr her, hatten wir Dietrich hier. Und Wilhelm, du bist jetzt der Neue hier in dieser Episode im Bunde, aber nicht der Neue, was Gothic Tales betrifft.
Ja, genau. Mein Werdegang mit Gothic Tales ist, dass ich das Glück habe, Dietrichs Bruder zu sein und deswegen sehr früh daran herangeführt zu werden. Und ich war immer der Erste, der sich die ganzen verrückten Ideen alle anhören durfte. Ich hatte Nörgelvorrecht quasi und ich war dann auch der erste Spielleiter tatsächlich, der eine echte Runde Gothic Tales geleitet hat.
Ja, durfte sich sehr häufig anhören, warum er falsch liegt und wie schwerwiegend das ist.
Und jetzt muss ich die allerwichtigste Frage stellen. Wer hat Wilhelm zu Gothic gebracht?
Wilhelm, da erzähl du mal.
Ja, also zu Gothic, dem Spiel. Ich würde vermuten, das war wahrscheinlich Jörg Langer oder sowas. Irgendjemand, ein GameStar-Redakteur wahrscheinlich, der uns, als wir kleine Stifte waren, haben wir immer die GameStar gelesen, damals, als es noch Games-Journalismus gab. Und da gab es tatsächlich das kam doch ungefähr in der gleichen Zeit wie Morrowind raus und das wurde auch noch angepriesen als die deutsche Alternative zu Morrowind. Also Elder Scrolls. Und die Morrowind habe ich ein bisschen gespielt und dann hatte ich immer große Probleme mit der ersten Grabung, das war doof. Und dann bin ich aber in Gothic, habe ich das auch gespielt. Und da konnte ich halt, was mir an Gothic damals so gut gefallen hat, dass man mit genügend Player-Skill konnte man fast jedes Hindernis überwinden, selbst wenn der Charakter eigentlich dafür noch zu schwach war. Wenn man perfekt gekombot hat, konnte man auf Level 1 schon die Orks töten. Da musste man halt dann eine Stunde stehen und komboen, aber wenn man es perfekt hingekriegt hat...
Okay, das ist hart.
Aber wirklich. Ja, das habe ich natürlich nie hingekriegt, weil ich nicht so gut war, aber hat mir wirklich das Gefühl gegeben, mehr Kontrolle zu haben. Und seitdem habe ich das Spiel sehr geliebt und habe dann auch alle anderen Gothic-Teile am Computer gespielt. Inklusive dann der inoffiziellen Nachfolger und der inoffiziellen Nachnachfolger, also Elex und so ein Kram. Ich bin ein Fan von dieser Serie und so bin ich an Gothic gekommen. Und dann hat Dietrich mir halt erzählt, dass er das so als Rollenspiel machen möchte und interessant, hat mir gefallen, was er gemacht hat.
Okay, ich bin über Wilhelm dran gekommen oder über einen unserer anderen zwei Brüder. Wir sind vier Brüder. Und sind alle in den 90ern und frühen 2000ern mit einem Rechner aufgewachsen. Das war immer ein Streit. Und ja, ich bin mir nicht sicher, ob unser ältester oder zweitältester Bruder dieses Spiel das erste Mal ins Haus gebracht hat. Ja, aber so genauso ging das sein Weg. Ich war immer am Backend. Meine Brüder haben es vorgespielt. Ich habe meine Lehren draus gezogen und auch das dann halt nachgespielt, ja. Aber du wolltest gerade fragen, Mike, nach Rollenspiel.
Ja, genau, wie der erste Kontakt war für Wilhelm.
Ja, und da war Wilhelm, ja.
Also ich würde sagen, nicht mal ich, sondern tatsächlich eher unser ältester Bruder, Konrad, der hat das angeschleppt. D&D 3.5 damals, die Starterbox. Vier Brüder müssen sich halt irgendwie beschäftigen und wir hatten alle zusammen nur einen PC, das heißt, wir konnten nicht alle die ganze Zeit zocken und die Eltern wollten das auch nicht, dass wir das die ganze Zeit machen. Deswegen war der Zugang da kontrolliert. Wir mussten also was anderes zocken zwischendurch und dann gab es halt Risiko und Monopoly und Siedler von Katan und all das. Und dann irgendwann hat Konrad D&D 3.5, es war glaube ich so eine rote Box, hat er angeschleppt. Und das war ganz interessant, hat eine Weile Spaß gemacht und so, bis wir dann auf den Trichter gekommen sind, dass man das sogar ohne die Geschichten aus dem Buch machen kann und dann noch mehr Geschichten erzählen kann. Und dann
das im, mit den Regeln verändern kann, wenn man möchte.
Genau. Und dann, Dietrichs Hang zum Game Design hat sich schon damals tatsächlich gezeigt. Das war noch sogar vor den D&D-Zeiten. Da hat er ein Regelwerk erfunden, wie man Siedler von Catan und Risiko mischt. Dass man quasi Rohstoffe ausgibt, um Armeen zu bauen, die dann in den Siedlungen stehen. Dann kann man mit den Armeen entlang der Straßen gehen und dann die generischen Siedlungen angreifen. Das war lustig, haben wir aber auch nur ein oder zwei Mal gespielt, weil das ganz schnell zu ganz schlimmen Niederlagen geführt hat, die dann nur für eine Seite das lustig waren. Aber dann das Rollenspiel später, das ist tatsächlich erstmal an ihm so ein bisschen vorbeigegangen, glaube ich. Da hingen dann Konrad und ich mehr dran. Erst später ist er auch auf den Trichter eingestiegen, aber das muss er selber erzählen, weil da haben wir schon nicht mehr zusammen gewohnt. Da waren wir dann schon erwachsener, als er mit Rollenspielen eingestiegen ist.
Ja, also Wilhelm und Konrad haben das Rollenspiel weitergetragen. Ich glaube, so ziemlich kontinuierlich, ne? Über 10, 15 Jahre. Und ihr habt ganz viele Online-Runden dann auch mehr gemacht und sowas. Und für Online-Runden fehlt mir persönlich leider die Geduld. Ich bin dann zu Screen-Dumb irgendwie und bin ständig abgelenkt. Aber zu Corona-Zeiten hatte ich das Glück, in der Fünfer-WG zu wohnen und nicht einsam vor mich dahin zu darben. Da war ich sehr, sehr lucky. Und in dieser Zeit habe ich dann angefangen, D&D zu leiten. Und ich habe einfach spontan Gothic für D&D adaptiert, was dann natürlich ein absolutes Kartenhaus, nicht ein Kartenhaus, wie soll man sagen. Also es war das Wackeligste der Häuser der drei Schweinchen, keine Ahnung. Schieß mich tot für meine Metaphern, ja, ihr könnt mich immer gerne bremsen. Dann hat es halt so tatsächlich entstand so die Idee, okay, eigenes Spiel schreiben. Dann habe ich damit angefangen, dann wurde mir der Größenwahnsinn dieses Projekts bewusst und ich habe nie wieder aufgehört. Diesen Größenwahnsinn, versuche ich jetzt auch immer noch auszuklammern, wenn ich neue Patches mache. Ja, aber so hat es angefangen. Glück im Unglück mit Corona. Und ich habe nachgeguckt. Das älteste Dokument, was ich auf meinem Rechner habe, ist März 2021. Und es ist ein so hässliches und so eigentlich auch zum Lachen übersimplifiziertes Regelwerk von 5 Seiten. Und ich habe mir, glaube ich, damals gedacht, so, jetzt kann man das Spiel spielen. Was bei manchen Systemen bestimmt funktioniert, aber nicht bei dem, was ich vorhatte. Ja.
Aber du hast das Ziel verfolgt und somit ist dann das Gesamtregelwerk rausgekommen. Diese Episode ist nicht nur dazu da, damit man Gothic Tales wieder ein bisschen in das Rampenlicht heben, sondern genauso auch, was hat sich bisher getan? Kannst du uns da ein bisschen einen Rückblick geben, oder?
Jawohl, also seit letztem Jahr im April, wo wir gesprochen haben, ist ein Quickstart rausgekommen, ein Abenteuer zum Einsteigen. Das ist für, schieß mich tot, 4 bis 6 Spieler. Nein, 4 bis 5 Spieler, ich habe es reduziert, damit die Spielgeschwindigkeit nicht zu langsam ist. Da kann man sehr schnell einsteigen und sich auch einfach die PDFs auf der Website gothic-tales.de runterladen. Und dieses Quickstart, gleich die Überleitung zum nächsten, habe ich das erste Mal auf der Blue Goat Convention veranstaltet. Jetzt kommt wieder Konrad um die Ecke. Konrad ist Mitveranstalter der Blue Goat Convention in Ilmenau. Die war letztes Jahr Mitte August. Die ist auch dieses Jahr wieder Mitte August. Ganz am Ende gibt es bestimmt Links von dir und sowas. Da bin ich auch wieder, aber jetzt greife ich vor. Da habe ich das Quickstart ausprobiert und habe ganz viel gelernt dabei über die Spielregeln selbst, aber auch über halt die Struktur dieses Abenteuers selbst. Und das habe ich dann nochmal komplett überarbeitet, ist jetzt in der neuen Version draußen. An der Stelle auch nochmal schönen Dank an Sir Mando. Das ist ein Typ vom Discord, der hat Spielleiter gemacht und die grobe Version auch gespielt. Und da habe ich auch nochmal viel Feedback bekommen. Und jetzt ist der Ablauf nicht, man entdeckt, man redet, man löst ein Rätsel, man lootet, dann Kampf, dann Dialog, dann Kampf, sondern am Anfang kommt ein Kampf, dann kommt ganz viel Krams dazwischen und am Ende kommt ein Kampf. Und dadurch ist es, glaube ich, viel, viel angenehmer zu spielen. Das wird jetzt wieder
Spoiler
getestet werden mit. Und dann werden wir es wahrscheinlich wieder verändern. Aber ja, irgendwann ist auch da der Deckel zu und die Version 1.0 kommt raus. Ja, da vielleicht noch. Über den Ablauf habe ich mich mit Wilhelm wiederum intensiv unterhalten. Und ich habe gesagt, ich kann es nicht machen, dass die beiden Kämpfe erst am Ende sind. Die Spieler sehen diese ganzen Stats und sie sehen ihre Waffen auf dem Charakterbogen. Die wollen auch kämpfen. Und zwar früh. Wie mache ich das? Ich hatte eigentlich die Idee, die laufen einfach irgendwo hin, treffen auf den Wolfsrudel. Und dann hat mir halt Wilhelm die entscheidenden Tipps gegeben, wie ich diesen ersten Kampf in die Storyline einbauen kann, sodass der auch wichtig ist und nicht nur, hier ist ein Kampf. Genau. Da kommt mir seine Erfahrung auf jeden Fall zugute. Ja, dann, ich könnte mich jetzt zu Tode reden. Es gibt unendlich viele Patches, die rausgekommen sind. Ich glaube, damals war es Version 0.75, jetzt ist es 0.83. Ganz viele Waffeneigenschaften wurden verändert und gebalanced. Es gibt sehr, sehr coole Cover jetzt für alle PDFs, fürs Monsterbuch, für das Regelwerk, für die Rumpelkammer, wo die ganzen Items drin sind. Die wurden gemacht von Xardas, einem User. Dann die Charaktererstellung wurde komplett umgebaut. Ich habe jetzt Übersichten in das Regelwerk eingebaut, sodass ich den Spieler nicht ständig fragen muss, klicke von dem Dokument zu dem Dokument, sondern der guckt einfach in dem Regelwerk auf die Charakterbögen drauf, die da in abgespeckter Form abgebildet sind und durchläuft die neuen Schritte, die man in einer halben Stunde schaffen kann, um einen Charakter zu erstellen. Ist alles auf 6 Seiten. Dann ist man durch. Was noch? Man kann vielleicht, exemplarisch kann ich über die Gruppeninitiative reden, weil da sieht man ganz schön, wie sich Spielmechaniken verändern. Wilhelm, meine Frage, kannst du dich noch an die Initiativregeln erinnern, als du das letzte Mal geleitet hast?
Ja, wir haben wir haben damals 2 Versionen geplaytestet auf diesem Event, wo ich geleitet habe. Und zwar eine, ja, wo man pro Runde die Initiative auswürfelt und eine, wo man nur einmal die Initiative auswürfelt.
Ah, ja. Okay. Ah, das hatte ich schon wieder, einen Teil davon hatte ich schon wieder vergessen. Okay, cool. Also es war so. Noch vor den Regeln, die jetzt Wilhelm genannt hat, gab es einfach nur, du hast Initiative, die du auswürfelst. Das war die feste Regel. Dann habe ich eine alternative Regel reingeschrieben. Wie wäre es denn, wenn man jede Runde das auswürfelt? Wir haben festgestellt, das entschleunigt das Spiel viel zu viel. Hätten wir uns auch denken können. Und an sich habe ich natürlich diese beiden Regeln einfach inspiriert von D&D genommen, das, was ich selbst am besten kenne. Man würfelt den W20 und einen Würfel dazu und nimmt einen Bonus dazu. Den Initiativwürfel, den Initiativbonus und dann hat man Initiativwert, dann weiß man, wann man dran ist. Und ich habe dann aber festgestellt, bei dem Event, wo Wilhelm war und auch später auf der Blue Gold Con, nee, da hatte ich es schon geändert auf der Blue Gold Con, egal, da steckt kein Spaß dahinter. Das ist einfach nur random und spielt aber taktisch eine sehr, sehr große Rolle. Und Kämpfe in meinem Pen and Paper und zum Beispiel auch Dungeons and Dragons sind ja sehr Meta, das ist ja ein taktisches, wie so ein Brettspiel, eine taktische Geschichte und irgendwie ist es lahm, wenn man einfach nur auswürfelt. Also was ich dann gemacht habe, ist W20 weg, jetzt machen wir nur den kleinen Würfel, weil wir brauchen es nicht so kompliziert, wir müssen nicht 2 Würfel nehmen. Aber immer noch das gleiche System, dann habe ich das wiederum geändert und habe gesagt, okay, wie wäre es denn, die Initiative ist für jeden Spieler ein fester Wert und alle Spieler nehmen das zusammen, diesen Wert, es wird einfach addiert in der Abenteuergruppe. Und bevor der Kampf, wenn die Initiative dann entschieden wird, verteilen sie diese Punkte untereinander in der Gruppe und können sich, bevor der Kampf anfängt, schon absprechen, wer ist als erstes dran, wer ist als zweites dran. Die Monster haben aber 4 Initiative. Das heißt, wir haben nur genug Gruppeninitiative, um 2 Spieler über diese 4 rüberzubringen. Die anderen müssen dann danach kommen. Wer sollte das sein? Wer steht in welcher Position? Sollte vielleicht erst unser Fernkämpfer draufschießen? Sollte unser Nahkämpfer erstmal in Position kommen? Und so weiter und so fort. Und das habe ich auf der Blue God Coin getestet. Und das hat sehr gut funktioniert, weil sobald diese Metaphase des Kampfes mit all diesen Zahlen und den Trefferpunkten und den Würfelwürfen, die dann irgendwelche Schwertschwünge repräsentieren, anfängt, steigen die ein, taktisch nachzudenken. Idealerweise, wenn es eine Gruppe ist, die sich mag, was so sein soll, dann verteilen sie das auch auf eine Art und Weise, wo alle damit glücklich sind. Und dann macht es halt irgendwie am meisten, am einfachsten ist immer, wenn es taktisch Sinn macht, dann sind die Leute einfach zu überzeugen. Genau, und das fördert dann die Kooperation. Und genau, das so als Beispiel einer Regel, die sich verändert hat im letzten Jahr. Jawohl.
Ja, das Ganze ist ein sehr lebendes Projekt. Es wird dauernd irgendwas gemacht daran. Das Gute ist, da Dietrich aus der Computerspiele-Szene kommt, hat er tatsächlich sich direkt die Angewohnheit gemacht, ausführliche Patchloads zu schreiben. Das heißt, man muss nicht jedes Mal, wenn eine neue Version rauskommt, das ganze PDF durchlesen und jede einzelne Seite angucken. Man kriegt direkt eine Referenz. Übrigens haben sich die folgenden Dinge geändert auf den folgenden Seiten, was man ihm sehr zugute halten muss.
Auf den folgenden Seiten nicht, ist mir zu viel Arbeit.
Okay.
Aber ja. ja, alles auf dem Discord, genau. Genau.
Ja, da hat sich ja einiges getan.
Jawohl. Vielleicht macht es jetzt noch kurz Sinn, bevor wir dann über die beiden Conventions reden, die Blue Goat Con und die Gothic Tales Con. Ich glaube, das ist das wirklich Spannende dann. Vielleicht noch kurz nochmal übers Game. Eigenwerbung, let's go, was ich daran geil finde. ja, und vielleicht dann bei einer Sache gerne auch noch die Meinung von Wilhelm, die vielleicht eine andere ist. Also erstmal, was ich geil finde an dem Spiel, worauf ich wirklich so ein bisschen stolz bin, ist zum einen das Würfelsystem. Und da kommt wieder ganz viel Inspiration von meinen Brüdern. Ich glaube, unbestritten das Lieblingssystem von euch ist Savage Worlds. Ist das richtig?
Mit einigem Abstand, ja. Also außer Gothic Tales natürlich.
Kannst ruhig ehrlich sein, ihr spielt viel mehr Savage Worlds als Gothic Tales, aber ja. Es kostet halt Zeit, ne, Leute von ihren traditionellen Ansichten zu überzeugen. Gut, also bei Savage Worlds können Würfel explodieren. Du würfelst auf einen Sechser, würfel eine Sechs, dann darfst du diesen Würfel nochmal würfeln und dazu rechnen. Das kann unendlich oft passieren, was ziemlich geile Effekte haben kann. Also es macht ja sehr, sehr viel Spaß, sowas. Dann habe ich mir das D&D-System angeguckt und habe festgestellt, der Angriffswurf ist spannend, der kann kritisch treffen auf einer 20. Der Schadenswurf danach ist nicht so spannend, weil jetzt hast du schon getroffen, hast eigentlich einen Erfolg, jetzt wirfst du aber eine 1. Und um den Wurf spannend zu machen, habe ich mir gedacht, wie kann man, also ich habe da auch ganz viel mit Regeln rumexperimentiert, auch mit explodierenden Sachen. Und da habe ich wieder Wilhelm konsultiert, der hat dann einen Algorithmus dafür geschrieben, für das System, was wir jetzt haben, ob das auch balanced ist, und es ist balanced, dass Würfel paschen können. Das heißt, beim Schadenswurf würfelst du zum Beispiel 2W4, wenn die gleiche Zahl zeigen, darfst du die beide nochmal würfeln und draufrechnen. Natürlich stellen sich dann gleich auch noch Fragen, dauert das zu lang, entzerrt das den Spielfluss, aber tatsächlich höhere Zahlen machen Spaß und sind ein geiler Moment, auch für die, die zugucken, ist es schön. Und deswegen funktioniert die Regel. Ja, dann
nicht nur funktioniert die Regel, ich würde sogar sagen, ja. Dass die also Gothic ist ja selbst so ein, hat ja so ein bisschen auch cartoonische Aspekte. Also ich weiß nicht, wenn Gorn da mit einer Zweihand-Axt rumläuft, die so groß ist wie er selbst und doppelt so breit, und dann hauen die sich alle mit diesen riesen Äxten gegenseitig auf den Kopf und springen durch die Gegend, als wäre nichts los. Und dieser cartoonische Aspekt, der wird ein bisschen durch dieses Paschen betont. Also die Dinge sind etwas größer als lebensgroß auf eine etwas absurde Weise, aber eben auch in wieder diesem Gothic hier auf eine irgendwie nicht zu absurde Weise. Also du kannst nicht auf einem W6 eine 40 würfeln, aber du kannst mit 2W4 eben, mich im Kopf ausrechnen, 16 würfeln.
16 maximal. Also,
jawohl. Ja, genau. Also auch der cartoonische Aspekt von der dadurch so ein bisschen steht, ist definitiv in dem Spiel supported und funktioniert hervorragend als eine atmosphärische Übersetzung in einen mechanischen Aspekt.
Jawohl. Perfekte Überleitung. Wir labern hier nicht zu, Mike, aber interessiert ja die Zuschauer auch.
Bitte.
Perfekte Überleitung. Jawohl. Im Gothic-Spiel lernst du nicht, indem du auf deine Charakterstats Plus-Buttons drückst, wie das in ganz vielen anderen Spielen war. Da war Morrowind ja auch experimentell, Learning by Doing. Du springst die ganze Zeit, dann bist du besser in Athletics. In Gothic war es so, du gehst zu einem Lehrer und bei diesem Lehrer gibst du deine Lernpunkte aus. Du kriegst 10 pro Stufe und dann lernst du dort Umgang mit Einhandwaffen. Oder Schleichen, oder Schlösser knacken, oder Oder war das Schlösserknacken? Ich glaube, Gothic 2 dann, egal. Oder eben auch deine Attribute, ja, Stärke und Geschick und sowas. Und diese Mechanik von eine Stufe gegen 10 Lernpunkte. Ah ja, okay. Hast du nicht gegoogelt, wusstest du einfach so?
Wusste ich einfach so, ja. Weil das ein wichtiges Skill war damals.
Das war ein sehr wichtiger Skill, das ganze Money. Und meine ganzen Anglizismen, ey. Ist schlimm, wenn man anfängt, Englischlehrer zu werden. Also, Lernen während des Spiels, während des sich in der Welt Bewegens war ein Gothic-Standard. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, eine Stufe, 10 Lernpunkte, dann machen wir das doch genauso. Jetzt ist es so, der Spielleiter kontrolliert die ganzen NPCs, man trifft auf Schieß mich tot, Milton, Diego, sonst wen. Und der kann einen dann vielleicht den Umgang mit dem Bogen beibringen. Und man gibt während des Spiels diese 10 Lernpunkte aus und dann kann man direkt dieses Talent einsetzen. Genau. Jetzt könnte ich wieder mechanisch in die Tiefe gehen, warum das mit den Attributen dann schwierig ist. Aber auch dafür gibt's Regelfixes, die gut funktionieren. Ich lasse es mal. Können mich Leute auf dem Discord fragen. Vielleicht noch zwei kurze Sachen zum Spiel, bevor wir über die Con sprechen. Einmal ist die Unterstützenmechanik, die ist schön. Das habe ich auch bei Savage Worlds gemerkt, wie einfach und intuitiv und schnell das gegenseitige Unterstützen ist. Und dass das irgendwie so hapert und clunky ist in vielen anderen Systemen, die ich kenne. Und dass es sehr, sehr schade ist, weil es ist 5 Abenteuer, die gehören zusammen, die sind eine Gruppe, die sollen sich unterstützen bei ihren Tätigkeiten auch. Und da ist es einfach so, wenn du beschreiben kannst, wie du unterstützen kannst, zum Beispiel jemand will eine Tür aufbrechen, ja, dann trete ich einfach auch mit dagegen oder ich stemme mich auch gegen die Tür. Dann kannst du deinen Fähigkeitswürfel, mit dem das passt, zum Beispiel Objekte bewegen, auf den Würfelwurf deines Kumpels, der da aktiv ist, dazugeben. Daran sind 2 schöne Sachen. Zum einen, wenn der dann 2 Würfel hat, können die miteinander paschen. Das ist geil. Da greift dann wieder diese Regel. Und das andere ist, du gibst physisch deinen Würfel über den Spieltisch rüber an ihn. Und das ist einfach ganz wunderbar für diese Repräsentation von du gibst deine Hilfe, ja. Du gibst deinen Würfel rüber, steht konkret so in den Regeln. Also natürlich kann der auch seinen eigenen W6 dann dazu nehmen oder was auch immer. Aber genau, so ist es gedacht. Und jetzt das Letzte. Und da hat Wilhelm mal berichtigte Kritik gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Und zwar geht es um die Berufe. Und die Berufe sind in Gothic Tales alle kleine Minispiele. Genau, die sich natürlich auch dieser Pasch-Regeln und der W20-Benutzung und so alle bedienen. Aber es sind Minispiele. Soll ich jetzt sagen, was ich denke, das Problem ist bei Minispielen? Oder willst du zum konkreten Gedanken?
Sag du, dann sage ich jetzt nichts, was du keinen guten Gegenpunkt hast.
Okay. This is how this works, okay. Also, mein größtes Gegenargument ist, wenn du dein gesamtes Spiel schon hast und jetzt fügst du Minispiele hinzu, wie zum Beispiel im letzten Podcast hast du, Mike, beschrieben, wie ein Stadtbrand funktioniert hat in DSA. Mhm. Das hat sich für mich angehört wie ein Minispiel, ne?
Ja, genau.
So eine progressive, ein progressives System, wie es immer schlimmer wird und ihr könnt irgendwas unternehmen, um es zu bremsen. Das hat ein bisschen rollenspielige Elemente und ein bisschen auch würfelmechanische Elemente, irgendwie sowas, ne? Ja, die größte Kritik, die man jetzt an Minispielen, glaube ich, haben kann, ist, das bläht das Spielsystem auf, würde ich denken. Weil wenn jetzt alle 12 Berufe, wie viele habe ich? 9? Keine Ahnung. Ist ja nur mein Spiel. Wenn alle Berufe ein Minispiel sind, müsste ja theoretisch der Spieler da alle kennen. Aber ich habe es extra so eingeführt, das sind keine Basisregeln, sondern man kann mit seinen Lernpunkten während des Spielverlaufs, wann auch immer, in Session 200 oder Session 1 oder Session 0 oder Session 5 diese Berufe erlernen und sie sich konkret aussuchen. Das heißt, wenn über deine gesamte Kampagne nie jemand ein Alchemist wird, dann wird auch nie jemand diese Alchemistenregeln lesen müssen. Und wer die Regeln lesen muss, ist natürlich der Spieler, der diesen Beruf lernen will und nicht alle anderen. Das heißt, ich kann mich da sogar austoben. Ich kann da eigentlich sehr viele verschiedene Berufe in Minispiele reinbauen, weil sie betreffen immer nur den, der auch mehr will. Ja, und du kannst dich erinnern, beim letzten Mal haben wir Schlösserknacken gemacht. Das war zum Beispiel eins dieser Minispiele, die, ich glaube, das hat immer Spaß gemacht bei allen Spielrunden, die ich bisher gesehen habe, bei Wilhelm, bei mir und auch hier in unserem Podcast, würde ich behaupten. Das ist Truhen aufknacken und Türen aufknacken, ist so basic, das wird wahrscheinlich ein Beruf sein, den es immer in jeder Abenteuergruppe gibt. Insofern kennen dann alle die Regeln, ja. Aber genau, Schmied muss jetzt nicht immer passieren oder Bogenbau und sowas, ne? Genau. Jetzt habe ich auch schon die ganze Kritik vorweggenommen, was daran schlecht sein kann. Und mein Fix auch. Aber ja, genau, so weit, so gut. Ich würde jetzt mal, weil ich habe gerade von unseren Schlösserknacken geredet, vorschlagen, dass wir sowas wieder machen, aber nicht Schlösserknacken, sondern diesmal feilschen wir, was ein weiterer Beruf ist. Mike, hast du Lust zu feilschen?
Ja, aber natürlich immer.
Okay. Pass mal auf, hast du einen Stift und hast du Rollenspielwürfel?
Definiere Rollenspielwürfel.
Ja, W20 und sagen wir mal W6. Und vielleicht noch einen zweiten W6 dazu.
Ich habe natürlich standesgemäß ein Call of Cthulhu-Würfelset da, das im Dunkeln leuchtet.
Oha. Oh, nice. Sitzt du im Dunkeln?
Nö. Also in meinem Büro ist es nicht ganz hell.
Okay.
Aber wir sind doch alles Kellerkinder, oder?
Gut. Natürlich. Ja, sind unglaublich bleich.
Ja.
Okay. Gut. Also, ihr Grottenolme, so eine Anspielung sein auf eure bleiche Haut. Okay, vergiss es. Folgendes. Ihr beide seid ein kleines Abenteuerteam. Und zwar, du, Mike, bist ein Gardist vom alten Lager. Mhm. Und Wilhelm, du bist ein Söldner vom neuen Lager. Ihr seid Kumpels schon gewesen, bevor sich die Lager aufgeteilt haben. Wollt ihr euch noch schnell einen Namen ausdenken oder machen wir das ohne?
Orben. Dann bin ich Wermut.
Wermut, okay, geil. Wie der Schnaps, sehr schön. Also,
Orben und Wermut. Kraut, aber du gehst natürlich sofort zum Saufen. Mann. Lässt tief blicken.
Ja, bin dann vom Sektenlager, ne? So ein bisschen Sumpfkraut. Okay, aufgepasst. Ihr befindet euch im alten Lager. Natürlich ist da Orben nicht willkommen. Niemand sieht gerne Leute aus dem neuen Lager einfach durch ihr Territorium stolzieren. Aber Orben wird geduldet, denn natürlich ist er mit seinem alten Freund Wermut unterwegs. Und sie wissen, dass diese Freundschaft schon lange und fest hält. Nun, ihr geht zu Fisk am Marktplatz, wo sich Buddler tummeln, wo gesoffen wird, wo ein Mann auf seiner Laute spielt, einen Song, den alle Gothic-Fans kennen, den ich jetzt als Spielleiter im Hintergrund anmachen würde. bei Fisk schaut ihr euch das Sortiment an. Ihr wisst, Fisk hat immer wieder neue, gute Ware. Orben, du weißt, dass Fisk mit Hehlern aus dem neuen Lager in Kontakt ist und immer wieder Ausrüstung, die von der Übergabestelle aus zum alten Lager gebracht werden soll, was da geklaut wird, das von dem neuen Lager, das verhehlt Fisk wieder an das alte Lager. Okay, diese Hintergrundinformation hast du. Gut, okay. Und Fisk ist Schatten und somit in der gleichen Fraktion wie du, Wermut. Ihr habt 600 Erz auf Taschen und ihr wollt eine sehr, sehr schöne glänzende Axt, ein neues Schild für dich, Wermut, und eine Rüstung kaufen für insgesamt 420 Erz. Diese habt ihr euch jetzt ausgesucht. Im echten Spiel hättet ihr euch die jetzt tatsächlich selber ausgesucht oder was auch immer ihr wolltet oder noch einen Heiltrank dazu. Schreibt euch mal bitte 400 oder eigentlich nur Mike, schreibt ihr mal 420 Erz auf.
Und wir haben wie viel auf Tasche, hast du gesagt?
600, also mehr als genug.
Ja.
Eigentlich, mach jetzt was Furchtbares, geht zurück, ihr habt nur 450. So. Knapp genug. So, Wermut, du hast den Beruf Falschen erlernt und möchtest mit diesem Händler um den Preis falschen. Ein falschen Wurf ist der W20 plus der W6 plus W1. Okay? Du kannst jetzt darum würfeln, den Preis zu reduzieren. Wenn du Erfolg hast, verringert sich der Preis um ein Zehntel. Bei einem Fehlschlag erhöht sich der Preis um ein Zehntel. 10% hoch, 10% runter. Gut, jetzt gibt es aber noch zwei Limits. Wenn du 3 Fehlschläge machst, dann verdoppelt der Händler den Preis und lässt nicht mehr mit sich reden. Der ist verärgert. Und außerdem kannst du den Preis nur zu einem Minimum von 15% reduzieren. Okay? Also höchstens die Hälfte. Gut, jetzt, weil das Ganze jetzt einfach nur klingt wie auswürfeln, gibt es noch eine kreative Herausforderung dazu. Und zwar, jedes Mal, wenn du würfeln willst auf Falschen, musst du mir ein Argument sagen. Warum willst du den Preis verringern? Du musst wirklich mit mir falschen.
Okay.
Okay, dann schieß gerne los. Wilhelm, du kannst ihn immer gerne unterstützen. Ihr könnt euch gerne unterhalten über verschiedene Argumente, die ihr haben könnt, was auch immer. Freies Spiel. Also,
ja, pass auf, Wermut, der Fisk, der mit seinen krummen Dingern. Ich würde nicht direkt auf die Erpressungsschiene gehen, weil das kann schnell schief gehen. Wahrscheinlich zahlt er auch an irgendwen weiter oben bei den Gardisten noch so einen kleinen Prozentsatz ab von seinen Profiten, damit das alles unter der Hand bleibt. Also vielleicht damit nicht direkt reingehen, sondern einfach nur andeuten, dass du weißt, dass er ganz besonderen Rabatt auf seine Dinger kriegt und dass man vielleicht von daher eher was den Preis reduzieren könnte für Leute, die Bescheid wissen über die Quellen, die er so verwendet.
Ja, kann man machen, aber ich würde doch eher auf die leicht überzeugende Art mitteilen, dass das in seinem Wohle liegt, wenn er einen besseren Rabatt geben würde, weil wir einfach die besseren und stärkeren Verhandlungspartner sind.
Also so ein bisschen einschüchternd, ja?
Ja, genau. Ja, genau. So. Leicht,
okay, wie sagt
man? Agro, sagt man, glaube ich, heutzutage, oder?
Ja. Agro. Ich glaube, das sagte man 2005 in Berlin-Mitte, aber ja. Vielleicht ist es in Österreich angekommen. Ich habe noch nicht erwähnt, es tut mir leid, Schwierigkeitsgrad ist 20, du musst über eine 20 kommen.
Ja.
Okay.
Wenn du so mit einschüchternden Methoden einsteigen willst, dann würde ich sagen, stelle ich mich ganz unauffällig direkt hinter ihn, so ein bisschen zu nah an ihn dran und fange an, mir mit einem viel zu großen Messer die Fingernägel zu reinigen.
Alles klar, okay. Wilhelm, gibst bitte deinen Einschüchternwürfel als Unterstützung an Wermut rüber. Wermut, du darfst nun dein W20, dein W6 und ich würde sagen, du bist ziemlich gut im Einschüchtern. Einschüchtern ist eine Fähigkeit, die kommt, hat mit Stärke zu tun im Spiel. Wie viele Muskeln du hast und einen W8. W6, W8, W20. Hast du einen W8 da?
Ja, aber natürlich.
Nice, ja, natürlich. Okay. Dann einmal bitte darauf würfeln, Fisk. Es ist eine Methode, die ihn auf jeden Fall einmal anspricht.
Also ich habe in Summe eine 24.
Perfekt. Damit reduziert sich der Preis um ein Zehntel. Das ist ein Erfolg. Gut, ich würde sagen, wir machen das Ganze noch ein bisschen. Ob bis zum Ende ist eine andere Frage, weil es geht um nichts. Da ist so ein bisschen dann die Spannung raus wahrscheinlich. Aber lass uns noch ein bisschen machen. Was habt ihr noch für Argumente? Wollt ihr es noch weiter probieren oder nehmt ihr diesen Preis?
Ich würde sagen, wir machen natürlich noch weiter.
Ja.
Denn wir wissen ja, wo seine nächsten Anverwandten sind und die möchte er ja auch noch in Zukunft lächelnd gegenübertreten können und sein wunderschönes Gesicht, also eigentlich genauer gesagt, seine wunderschönen Zähne präsentieren dürfen.
Also wieder einschüchtern.
Ja, aber natürlich.
In den unsterblichen Worten des Namenlosen, sonst hauen wir ihm volles Pfund aufs Maul.
Genau. Irgendeine Schwierigkeit oder so, okay. Oder wieder plus 7?
Das ist jetzt wieder Schwierigkeitsgrad 20, aber folgendes. Fisk guckt dich schief an und sagt, welche Verwandten? Und lacht dreckig. Denn das sind alles Strafverbrecher. Und er ist definitiv eine verlassene Seele hier. Mach bitte einen Wurf auf Falschen, W20, W6, mit einem großen Nachteil, minus 8.
Ich habe eine 17 gewürfelt, minus 8 sind 9.
9. Okay, das ist fehlgeschlagen, damit hast du einen Fehlschlag und ihr seid wieder beim Normalpreis. Das erste Einschüchtern hat funktioniert, das zweite, den gleichen Knopf zu drücken, hat ihn nicht überzeugt.
Hm. Womit könnten wir ihn noch haben? Was meinst du?
Hör mal, Fisk, doch mal so, wenn ich mit den tollen Waffen von Fisk rumlaufe, als Mensch aus dem neuen Lager, das wäre doch quasi wie ein wandelndes Werbeschild. Deine Umsätze würden steigen. Wenn du gute Qualität lieferst, können wir eventuell sogar einen Zweig von Fisks Schmiede im neuen Lager aufbauen. Das wäre doch was. Du könntest ein völlig neues Geschäftsfeld eröffnen.
Nun ja, Kooperationen über Lagergrenzen sind normalerweise nicht erlaubt, aber würde mein Gardistenkollege Wermut denn auch etwas kaufen?
Ja, aber natürlich.
Na gut, okay.
Einmal bitte einen Wurf auf Falschen. W20, W6, Wilhelm gibt seinen Überredenwürfel dazu. Das ist leider nur ein W4, weil du hast nicht hohe Werte dafür, aber ja. Die Argumente waren sehr gut. Mittlerer Vorteil plus 5.
Ich habe einen 9 gewürfelt.
Ja.
Plus den Boni komme ich nicht auf 20.
Ja. Warte mal, du hast W6, W4, W20 gewürfelt und eine 9 kam raus.
Ja, W4 auch.
Ich habe verstanden, ja. Nur W6 und W20.
Moment, mit W4 Sorry. Dazu bin ich auf einer 10. In Summe 10.
Hat's gepasst?
Es hat nicht gepasst.
Damit kommt ein Fehlschlag hinzu und er sagt, na, ich überleg's mir anders, das ist mir zu riskant. Das tut mir leid. Und mir gefällt doch eure Attitüde nicht. Das darf euch ein bisschen mehr kosten. Okay. Es läuft echt nicht gut. Mit einem mittleren Vorteil und 3 Würfeln. Philipp kann das sicherlich ausrechnen, der Mathematiker, was die Chancen sind. Okay, noch ein Versuch, um wenigstens auf den Originalpreis zu kommen. Vielleicht. Ich habe euch, ich mache jetzt mal einfach, leg den zeig mit dem Finger drauf. Ich habe euch ja Hintergrundinformationen gegeben. Man kann auch think simple. Du bist von der gleichen Fraktion, Mike, ne?
Mhm.
Und man kann auch einfach Sachen ein bisschen mit erfinden. Man kann die Axt beschreiben. Ja, die ist jetzt aber nicht so qualitativ hochwertvoll. Und die andere Hintergrundinformation war an Wilhelm. Du weißt um seine heimlichen Machenschaften.
Ja.
Ja, nutzt gern eins davon, wie es euch gefällt. Oder was komplett Eigenes nochmal.
Ja, das mit der Waffe das, oder der, mit der Qualität, das gefällt mir schon sehr gut in Kombination mit, wir wissen ja, woher sie sind.
Ja. Mhm. Ah, beides zusammen? Mhm. Okay.
Ja, also einerseits die Tatsache, dass wir wissen, warum die Qualität nicht die gewohnte Fisk-Qualität ist, sondern ein zweitbestes Produkt aus seinem
Sortiment. Okay, versuchen noch ein bisschen einzuschleimen, oder? Okay.
Ja, genau.
Also Fisk wurde jetzt zweimal von zwei ziemlich muskulösen Hühnern bedroht und es beruhigt ihn sehr, dass er jetzt hier nochmal ein bisschen auf eine freundliche Art rüberkommt. Das heißt, Wermut, du machst bitte deinen letzten falschen Wurf und Wilhelm gibt wieder seinen Überredenwürfel dazu und weil er die Strategie geändert hat, kleinen Vorteil, plus 2. Also W20, W6, W4, plus 2.
Also, ich habe gewürfelt. Eine 8, eine 2 ja. Und eine 2.
Yay.
Was passiert jetzt?
Du nimmst diese beiden Würfel wieder, merkst dir die beiden 2, also 4, und würfelst sie einfach nochmal und nimmst es dazu.
Eine 1 und eine 3 sind eine 4, plus die 8, plus die 4 bin ich ja nicht auf 20.
16.
Hm.
16. Und ihr kommt insgesamt mit dem plus 2, dem kleinen Vorteil, auf 18. Reicht immer noch nicht. Und ich habe vergessen, du hast ja auch sowieso noch einen Bonus auf deine Fähigkeit, plus 1. Aber es sind immer noch nur die 19.
Das heißt, es will nicht.
Wir finden jeden Einzelnen.
Wow. Vorführeffekt und so. Ja, also dieses Spiel macht sehr viel Spaß.
Hey, bei dir kann
das
auch
ist der dritte Durchschlag.
Ja.
Wie bitte?
Das heißt, wir sind jetzt bei 840 Erz. Preis?
Fisk ist äußerst erbost. Er hat keinen Bock mehr auf euch. Er sagt, wisst ihr, ihr mit eurer dreckigen, schmierigen Art und Weise versucht mich zu erpressen, versucht mich einzuschüchtern und versucht mich zu belügen. Meine Ware ist erste Klasse, ihr Drecksäcke. Verpisst euch. Oder ihr kauft halt für 840 Erz, wenn ihr Bock habt. Ansonsten tschüss. Möchtest du noch was sagen?
Ja, ich ziehe Wermut zur Seite und sage, ich glaube, wir holen dir heute Abend mit 5-Finger-Rabatt.
Das würde ich auch so sehen. Na, sehr fein, ja.
Alles klar.
Sehr fein.
Sehr cool. Das war das Falschen. Normalerweise ist man da erfolgreicher, das war jetzt echt ein Würfelpech. Ja, und man kommt halt progressiv in der Regel immer weiter runter mit dem Preis und macht halt so lange, bis man 2 Fehlschläge hat und dann wirkt man ab. Will man den 3. Fehlschlag riskieren oder drückt man den Preis noch ein bisschen? Das plus die kreative Herausforderung ist, glaube ich, garantierter Fun. Ich habe das schon erlebt im Spiel Falschen. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Das ist, würde ich sagen, mit Schlösserknacken sind es die beiden stärksten Berufe. Das Problem ist jetzt, alle, die das hören, wollen das immer sofort wählen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Sie sind mittelmäßig.
Sind okay. Ja.
Sie können nichts. Wer will das Spiel spielen?
Ja, ja, genau. Ja, also das war das kleine Austesten von Falschen, was ich mit dir noch vorhatte. Und jetzt könnte man sich über die Conventions unterhalten.
Na, also wie gesagt, das Falschen macht Spaß. Die Dynamik dahinter ist sehr interessant und sehr einfach und dennoch variabel. Und das ist also die abwechslungsreiche Art und Weise, gekoppelt mit dem, dass man sich auch noch mit einbringen kann oder soll. Manche Systeme sagen, okay, ich mache das oder je nachdem. Aber ich finde das sehr gut gelöst. Es ist ein sehr eleganter Weg dafür, ja.
Danke, ja. Ist auch nicht immer möglich, solche coolen Herausforderungen zu machen. Ich habe mal überlegt, soll ich vielleicht für Kräuterkunde so machen, dass der Kräuterkundler muss eine Skizze erstellen von dem Kraut. Weil es ein Minispiel, alles ist erlaubt. Aber dann habe ich schnell gemerkt, da gibt's so unterschiedliche Qualifikationen, was verschiedene Spiele angeht. Zum Beispiel, ich habe gar keine, was Zeichnen angeht. Und dann will aber jemand Alchemist werden und braucht Kräuterkunde. Und dann kann er nicht, weil er nicht zeichnen kann. So, blöd. Genau, deswegen, die Freiheiten sind nicht unendlich, aber da funktioniert es einfach wunderbar. Und Falschen ist, man kennt es, man weiß, worum es geht. Man weiß, wie es aussieht, bevor man es das erste Mal gemacht hat. Was kann man machen? Man kann vielleicht ein bisschen rührselig werden und versuchen, so ein bisschen zu mauscheln. Oder man kann, was ihr direkt gemacht habt, einschüchtern. Ja, du willst uns einen scheiß Preis geben? Da gibt's volles Hund aufs Maul. Ja, solche Sachen. Dann erzähle ich über die Con.
Bitte.
Okay, also erstmal ganz kurzes Shoutout an meinen Bruder Konrad. Bei dem war ich das erste Mal auf einer Con überhaupt und dann auch das erste Mal, die andere Organisatorin hat mir geschrieben, die Weltpremiere von Gothic Tales. ja, die hatte auch stattgefunden und hat mich viel groß inspiriert, auch vielleicht eine eigene Con zu veranstalten. Die Blue Goat Con letztes Jahr war im August. Dieses Jahr wird sie zwischen 15. und 18. August sein. Geht gerne hin. Sie fängt an einem Donnerstag an. Ihr könnt euch ein Tagesticket holen. Ihr könnt euch das ganze Con-Ticket holen. Die sind enorm preiswert dort, weil sie Vereine haben, die sie unterstützen. Man kauft sich das Ticket und dann kauft man sich das Essen dazu als Paket. Also es ist wirklich wunderbar. Wenn man Spielleiter ist, kriegt man außerdem, ich glaube, einen 2-Euro-Rabatt und kostenlos Kaffee oder sowas. Genau. Shoutout an Konrad auf jeden Fall an der Stelle. William, du solltest auch kommen. Bitte.
Okay.
Du Na hattest gut. irgendwas. Was hattest du?
Weiß ich nicht. Okay. Eine Ausrede hatte ich wahrscheinlich. An dem Wochenende habe ich Hochzeitstag. Das ist tatsächlich
wirklich? Ein
fixer Termin, ja.
Bring sie mit. Die hast du, glaube ich, noch nicht angesteckt damit, oder?
Ich habe es versucht, aber sie ist immunisiert, offenbar.
Ja, wie einer unserer Brüder auch, ja. Wir sind 4 Brüder, der eine, der will nicht, kann nicht. Das ist irgendwas, ne? Muss zum Psychologen. Okay. Also. alles Brüderliebe. Ja, dann die Gothic Tales Convention. Das große Ding. Das ist zwischen, aufschreiben, liebe Kinder, 30.8., 30. August und 1.9. Von Freitag bis zu einem Sonntag. Kurz dazu noch eine kleine Vorgeschichte, worüber ich sehr, sehr, wo ich sehr, sehr dankbar, sehr, sehr happy bin. Das ist die Gothic Tales Convention. Das heißt, da steht Gothic ganz groß drauf. Gothic ist eine Marke. An Gothic muss man Rechte haben oder man hat sie nicht. Also habe ich mit zitternden Fingern Michael Politsche oder Polis angeschrieben. Ist, glaube ich, polnischer Name. Ich kann ihn nicht gut aussprechen, egal. Sorry an der Stelle. Ich habe ihn angeschrieben und gefragt, dürfte ich das machen? Ich mache damit keinen riesigen Batzen Geld. Ich bin mir nicht mal sicher, wie viele Gäste kommen. Ich rechne maximal mit 30. Ich hätte gerne 10 Gäste. Ich schätze irgendwie auf 15, aber das ist alles sehr vage Vorstellung. Das werde ich dann alles sehen, nach diesem Podcast zum Beispiel. Ich habe ihn gefragt, darf ich das? Könnte ich diese Gothic Tales Convention veranstalten? Ich würde da gerne Tickets natürlich verkaufen. Ich muss die Kosten von Unterkunft und von Verpflegung und von Anfahrt und von Miete von 2 Jotenzelten und sowas, das ist zumindest die bisherige Planung, alle das muss ich finanzieren. Und man kann nur vorfinanzieren so eine Veranstaltung, wenn man Ticketpreise macht. Und ja, es kam erst mal 2 Tage nichts und ich dachte mir schon, ja, ist in Ordnung. Warum sollte er auch? Und ich glaube, viele Gothic-Fans haben schon da irgendwie versucht, den Weg zur Firma zu gehen. Und dann, 3 Tage später kam die Rückmeldung, solange das in dem Rahmen ist, ist es okay. Es ist eine sehr, sehr schöne Idee. Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß. Oh, das war ein sehr, sehr geiler Moment. dann wurde alles viel konkreter. Dann habe ich den Ort ausgesucht. Das war auch ein ganz schönes Hin und Her. Aber jetzt habe ich was sehr, sehr Schönes. Das ist die Burg Tannroda. Und zwar ist das in der Nähe von Weimar auf einem kleinen Dörfchen. Das ist mit dem Zug, mit dem Nahverkehr erreichbar, mit der Regiobahn erreichbar. Das ist mitten in Thüringen. Das heißt, mitten in Deutschland. Man könnte eigentlich von überall herkommen, wenn man will. Ich weiß jetzt abgesehen von unserem kleinen Team, die das machen, von 3 Leuten, die einfach, wo ich in Gesprächen davon erzählt habe, die auf jeden Fall kommen werden. Das ist ohne Werbung bisher. Genau, und jetzt würde ich mal richtig schamlos Werbung machen und euch beide bitten, auf gothic-tales.de, das ist die allgemeine Website, und dann aber noch nicht fertig die Adresse, sondern gothic-tales.de/con zu gehen.
Da bin ich.
gothic-tales.de/con. Also, es springt einen an auf der Website Gothic Tales Convention, 30.8. bis 1.9. Und wenn man jetzt ein bisschen runterscrollt, davon will ich auf jeden Fall noch erzählen, was da so alles dazugehört, was wir da machen. Also an allererster Stelle stehen natürlich die Spielrunden. Ich bin Organisator und ich muss da sehr viel rumspringen und werde ein sehr volles Wochenende haben, aber ist auch eine Leidenschaft. Das wird alles am Ende sehr erträglich sein, glaube ich, weil ich dafür brenne. Ich werde versuchen, eine Spielrunde anzubieten oder 2, wahrscheinlich eher eine. Und Wilhelm wird auf jeden Fall kräftig Spiel leiten.
Ja.
Muss mal gucken, dass ich ihn nicht zu sehr am Arm zerre. er ist auf jeden Fall einfach vom Volumen her, was du schon gemacht hast, bist du professionell. Und du hast auch schon ellenlange 8-Stunden-Sessions gespielt. Und es ist live vor Ort. Ich will Online-Gaming gar nicht schlecht reden, aber das ist einfach geil, Leute vor sich zu haben. Und dann engaged man auch viel leichter. Ich glaube, die Aufmerksamkeit bleibt viel leichter da bei so einem längeren Spiel, wenn man sich mit Leuten unterhalten kann. Und dann macht man einen Witz über den Tisch und überbrückt vielleicht irgendwie witzig die Zeit, wo der Spielleiter noch kurz die Battlemap zeichnen muss oder sowas, ne? Ja. Also Wilhelm könnt ihr als Spielleiter da genießen. Dann ganz rechts auf der Website ein Miniaturen-Shop. Ich bin gesegnet mit wiederum einem geilen Typen, der mir hilft bei dem Spiel. Der ist 3D-Designer. Ruben heißt der. Sage ich am Ende auch nochmal schönen Dank. Der hat 9 Figuren und da eine kleine Platte drunter gesetzt. Und dann kann man die durch den 3D-Drucker jagen. Und dann hat man kleine Spielfiguren. Jetzt hatten wir schon diese 9 Figuren und ein Scavenger. Ich habe ihn angeschrieben, ich mache diese Convention, ich würde gerne diese Miniaturen dort verkaufen. Er sagt, alles klar, ich baue dir noch einen Wolf, ich baue dir noch 2 Varianten von Goblins, jetzt sind es 3. Ich baue dir noch ein Molarad, für Gothic-Fans sind das jetzt alles Begriffe, die sie kennen. Ich baue dir noch einen Lurker, einen Varan, Schattenläufer und Troll. Und jetzt habe ich ein Riesenangebot von absolut ikonischen Gothic-Figuren, die man da in einem Miniaturenshop käuflich erstehen kann. Ich muss gucken, ja, das ist alles selbst gemacht. Ich drücke die aus, die haben den Preis. Dann gucke ich, für welchen Preis kann ich die anbieten. Jawohl. Noch kurz ein anderes Detail. Es gibt einen Würfel, den ich mal gebastelt habe. Der zeigt die Schwierigkeitsgrade an, so wie jetzt im Falschen, der 20er Schwierigkeitsgrad. Den würde ich dann als einen 8er Würfel, der die Zahlen 5, 10 bis 40 in 5er Schritten drauf hat, würde ich die 20 da hinlegen. Damit so ein bisschen kleiner als Faust groß, also ein großer Würfel. Den würfelt man auch nicht, den legt man hin, ja, der Schwierigkeitsgradwürfel. Dieser Würfel, wenn du als Spielleiter kommst auf die Con, kriegst du den geschenkt. Den gibt's gratis aus dem 3D-Drucker. Da kommt Ludwig ins Spiel. Hey Wilhelm, unser nicht rollenspielender Bruder, trägt was bei.
Ja, siehste.
Der druckt den aus. Jawohl. Ich frage ihn nach dem Podcast mal, ob ich seinen Namen erwähnen durfte. Okay. ja, noch kurz zu den Spielrunden, noch mal ganz kurz zurück. Es ist wirklich auch alles willkommen. Es ist, soll keine ausschließliche Gothic Tales Convention werden. Also wenn ihr Bock habt, eine D&D-Runde zu leiten oder DSA oder Shadowrun, wir sind da offen. Natürlich gibt es da Präferenzen auch bei den Spielern. Das eine ist beliebter als das andere. Aber Leute was Neues mal ausprobieren, weil es eben so barrierefrei ist. Weil dir jemand hilft bei der Charaktererstellung und weil der Spieler ist direkt da. Ihr müsst euch nicht ewig absprechen und euch Regeln reinziehen, sondern es wird geleitet. Jawohl. Dann noch ein bisschen nach unten scrollen auf der Website, bitte. Es wird Vollverpflegung geben, deswegen werden die Ticketpreise auch ein bisschen saftiger. Ich kann es nicht so billig anbieten wie die Blue Gold Convention. Und dann will ich noch eine Feuershow machen. Da kenne ich jemanden, sie ist eine waschechte Nerdin, sagt man das so? Ein waschechter Nerd wird wahrscheinlich auch mitspielen und bietet dann an einem Abend eine Feuershow an, also Jonglage eben und sowas. Ich habe schon ein, zwei Bilder und Videos gesehen, das ist auf jeden Fall vielversprechend. Da freue ich mich auf Jojo, heißt die. Genau, und dann ganz links sieht man noch den Death Run-Wettbewerb. Und beim Death Run-Wettbewerb, da hat Willem wieder seine berechtigten Zweifel. Die produktive Kritik kommt immer wieder.
Nörgeln kann ich hervorragend.
Jetzt jawohl. Warum ich auch jetzt schon im sehr frühen Stadium tatsächlich wieder anhand deiner Kritik habe ich die Struktur geändert. Bringt tatsächlich was. Der Death Run-Wettbewerb, das ist so eine Art Arena-Abenteuer. Es geht nur ums Kämpfen. Man kämpft einen Kampf nach dem anderen. Man macht diese Levelaufstiege während der Kämpfe. Man hat dann immer so drei Kämpfe, dann macht man eine Pause und gibt die Lernpunkte aus, steigert seinen Charakter und dann macht man wieder drei Kämpfe. Die werden immer schwieriger und ich werde das anbieten, dass Spieler halt das in festen Gruppen sich zusammentun und das spielen, progressiv. Je nachdem, wenn sie sehr weit kommen, dann wird halt gesagt, okay, wir machen jetzt hier Schluss und wir spielen im nächsten Spielslot heute Abend oder morgen Mittag weiter. Ja. Und die Gruppe, die halt am weitesten kommt, die alle anderen überholt, die kriegt am Ende einen kleinen Preis. Bin ich mir noch nicht sicher, aber ich glaube, so ein ausgedruckter, riesengroßer Schattenläufer ist da, glaube ich, ganz angebracht. Jawohl, das ist die Con. Und wenn man jetzt noch ganz nach unten scrollt, wenn ihr euch fragt, liebe Fans, oh Gott, wenn ihr euch fragt, was mit Tickets, die gibt's noch nicht. Die sind noch nicht online, aber ihr könnt gerne auf der Website ganz unten eure E-Mail-Adresse reinschreiben. Die kriege ich dann zugesandt, die sammle ich in einer Tabelle. Und sobald die Tickets dann online gehen, das wird, ich weiß noch nicht wann, it's coming when it's ready, vielleicht in einem Monat, vielleicht auch in zwei Wochen, ich weiß es noch nicht. Dann kriegt ihr eine kleine Notifikation zu dieser Convention, genau, wann, dass ihr da jetzt Tickets kaufen könnt. Natürlich werde ich eure E-Mails nicht weiterverwenden, ich werde sie an niemanden weitergeben und ich werde sie auch ausschließlich für Convention-Issues benutzen. Das ist mein Versprechen an euch. Jawohl, ich freue mich wirklich über jeden Interessenten. Das ist immer wieder eine geile Ehre, auch dass du hier gesagt hast. Das ist dann die Nummer 1 geworden in deinem Podcast, ist einfach wundergeil. Also ich freue mich. Ist noch schöner.
Mich auch, weil ich damals nicht dachte, dass die Gothic-Community noch so aktiv ist, so hinter diesem mittlerweile sehr alten Produkt steht. Weil gerade in der IT, du weißt es ja selbst, ja. Nach 2 Wochen ist schon wieder alt, nach 4 Wochen schon wieder vergessen und nach 8 Wochen fragt man sich, war da mal was? Ist es schon wirklich sehr bemerkenswert, ja. Dass Gothic noch sehr vielen Leuten nicht nur ein Begriff ist, sondern ein sehr emotional behaftetes Produkt ist.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ob du auch dran bist. Es kam vor kurzem eine Mod raus von einem polnischen Team namens History of Acholos. Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Also, ja. History of Acholos ist Mod of the Year geworden und ich glaube danach Mod of the Decade. Glaube ich von ModDB, also der Modding-Website. Und das noch aus gutem Grund. Also vom Volumen her ist es erstmal größer als Gothic 2. Was so die Spitze des Gothic Olymps ist. Aber Volumen ist ja nicht alles, wie man weiß. Also Morrowind kann sehr weit sein, aber wenn niemand mit dir spricht, sondern dir nur Text gibt, kann das auch ein bisschen holzig sein. Morrowind war aber geil, keine Frage. Nicht mit meinem Bruder mich jetzt streiten, nicht im Podcast. ja, aber also die haben den Soundtrack gemacht, von einem Orchester aufgenommen. Die haben alles komplett durchsynchronisiert von professionellen Synchronsprechern, die auch teilweise im Originalprojekt dabei waren. Auf Polnisch, muss ich jetzt dazu sagen. Aber es hört sich trotzdem schön an als deutscher Spieler. Und man kann ja, wenn man möchte, auch ein bisschen Polnisch lernen dazu. Am Ende weiß man, was Dobre heißt oder sowas. Dann haben sie neue Berufe eingeführt. Die Welt ist dichter und lebendiger als Gothic 2. Es gibt so viele tolle Ecken. Es gibt eine krasse Boss-Battles zwischendurch, die in Gothic 2 auch vorhanden waren und Gothic 1 quasi. Aber in Gothic 2 waren sie vorhanden, vor allem mit den Drachen. Aber die sind in History of Acholos. Ich will jetzt nicht Gothic 2 schlecht reden, aber das hat einfach eine Klasse. Das ist echt krass. Und die haben das für nichts gemacht. Und das ist halt einfach die Stärke dieser Community. In Osteuropa ist Gothic immer noch richtig, richtig stark und beliebt, ja.
Wahnsinn. Mich würde noch eines interessieren, und zwar, zwei Dinge. Auf den Bildern gibt es ja Feature-Bilder und ich gehe mal davon aus, der Spielleiter bei den Spielrunden, kennt man den oder ist es...
Ja, den kennt man. Du sagst was sehr Wichtiges, ich muss auch noch was Wichtiges sagen. Das bin ich.
das bin ich. Ah, sehr gut.
Ja, so ein prätentiöser Man-Bun da und dieser geile hölzerne Thron, das bin unverkennbar ich.
Und das Zweite, zwecks der Preise, hast du schon ungefähr oder habt ihr schon ungefähr eine Idee, wo sich die Preise, also diese Tickets befinden werden, preislich?
Ja, ich will auf jeden Fall unter 100 Euro bleiben. Es gibt Cons, die verlangen 100 Euro. Und ich glaube, wenn man Gothic Tales noch nicht kennt, dann ist das zu viel verlangt. Ich glaube an das Spiel und ich glaube an die Qualität, aber andere müssten davon noch überzeugt werden. Oder es einfach erleben, ja. Es sind halt 2x Übernachtungen, wenn man das so bucht, und die Vollverpflegung, ne? Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht sind es 80, 85 Euro. Der Finanzplan ist noch nicht fertig.
Wie kann man dort dann, also wenn man übernachten möchte, also man, es ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich wohne ja mitten in Österreich. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde und sage, okay, ich würde jetzt dahin fahren, dann ist das sicherlich nicht für 2 Stunden und ich fahre wieder retour. Für das ist die Anreise etwas zu weit.
Klar.
Das ist krass, ja. Welche Möglichkeiten hätte man?
Also Übernachtung wäre, es gibt, fange mal von dem, wie Sie sagen, unbequemsten, aber vom unbequemsten her an. Es gibt Plätze, um seine eigenen Zelte aufzuschlagen. Dann gibt es einen Caravan-Stellplatz, wenn es da irgendeinen Fan gibt, der vielleicht mit einem VW-Bus kommen will oder sowas. Da hat man dann auch Wasser und so. Und Dusche auch. Also es gibt diesen großen Raum auf der Burg Tonrada. Ich glaube, das sind irgendwas bei 70 Quadratmetern. Der sind 12 Betten verteilt. Die sind dann im Übernachtungsticket mit drin, genauso wie die Zeltstellplätze oder die Caravan-Stellplätze. Sanitäre Einrichtungen gibt es, ja. Und wenn man es bequem haben möchte und im Beruf und Arbeit steht, dann kann man zum Beispiel auch im Nachbarort, der auch mit der gleichen Regionalbahn angeschlossen ist, kann man sich im, ich glaube, Rittergut München heißt das, anmieten und da dann sehr edel sehr bequem. Ich glaube, 3-4 Sterne oder sowas. Ich glaube, 4 Sterne übernachten, ja. Ich glaube, es gibt auch noch andere Sachen in der Umgebung. Ich meine, es sind 10 Minuten mit dem Auto nach Weimar. Und Weimar hat Hostels, Hotels, alles, Jugendherbergen. Insofern, das Tagesticket zum Beispiel ist ohne Übernachtung. Und man kann auch ein Wochenendticket ohne Übernachtung sich holen. Und das ist dann natürlich, kostet dann auch ein bisschen weniger. Will ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht festlegen, weil ich den Finanzplan noch nicht fertig habe. Ich will jetzt hier nicht sagen 60 und dann sind es aber 70, ne? Und dann sind Leute enttäuscht. Genau, so ist es. Burgküche, Vollverpflegung ist auf jeden Fall da, weil wir sind auf dem Dorf. Es gibt da ein Eiskaffee. So, und ich glaube, 3-mal Eis am Tag essen ist dann doch nicht so gesund. Ich glaube, so health-conscious sind dann Nerds doch noch.
Ich würde es mal so sagen, also wie es der klassische Rechtsanwalt sagt, es kommt drauf an.
Es kommt drauf an. Drei volle Mahlzeiten. Bananasplit, Bananasplit, Bananasplit.
Ja, es kommt drauf an.
Vergiss nicht Spaghetti-Eis.
Oh,
ja.
Spaghetti-Eis.
Oh ja.
Ja.
Das war ziemlich geil. Ja. Ansonsten würde ich auf jeden Fall Leute dazu einladen, sich einfach mal die Bilder von der Burg Tannenroda auf Google Maps zum Beispiel anzugucken, um sich zu orientieren. Wie wäre es denn hinzukommen und mal sich das Gelände anzugucken und so. Also es ist schon schön, es ist lauschig, es hat diesen Mittelalter-Vibe, der halt für ein Fantasy-RPG perfekt ist. Es ist zum Beispiel durch so ein Bettenlager auch nicht zu enorm teuer. Es ist jetzt kein Hotel, ne, das ich bezahlen muss. Ich glaube, ein Hotel könnte ich eine Convention überhaupt nicht veranstalten. Also es ist echt für mich einen richtigen Schatz, den ich da gefunden habe. Und das Team, was da auf dieser Burg arbeitet, macht auch einen sehr netten Eindruck. Die stellen sich auch vor auf ihrer Website. Gut, ich habe noch zwei Sachen. Und vielleicht, weil Wilhelm hier die ganze Zeit nur schweigen muss und lauscht. Wilhelm, wenn man Gothic fremd ist, ja, wenn man das noch nie gespielt hat, man hat vielleicht den Namen vage mal gehört, aber denkt eher an schwarz geschminkte Teenies. Wie kann man einsteigen? Wie kommt man rein in diese Welt?
Kann man tun? Der klassische Einstieg ist natürlich Gothic-Spiele spielen. Die gibt es auf Good Old Games und so weiter zu günstigen Preisen. Da gibt es auch die Chronicles of Mutana Akolos Mod. Es gibt ein
Hörbuch. Gibt's auch auf Steam.
Auf Steam gibt es das auch, natürlich. Dann gibt es auf YouTube gibt es diverse Videos zur Lore, zu den Charakteren, zur Welt und so weiter. Die Welt, in der das Buch, die Regeln angelegt sind, mit Erz als Währung und so weiter, ist die Welt von Gothic 1. Aber natürlich kann der Spieler halt auch entscheiden, dass man Erz durch Goldstücke, ich weiß nicht, wie die Währung hieß.
Ja, München wird es dann auf dem Kontinent in Gothic 3, genau.
Genau, könnte man, also die mechanisch bleibt das gleiche ungefähr, plus minus Bogenschießen in Gothic 3. Man kann also auch Probleme in den späteren Settings spielen, wenn einem das lieber ist und man vielleicht ein bisschen mehr Vibesvolk im Setting hätte, als in dieser Gefangenenkolonie gegeben war.
Ja. Da waren, ich glaube, drei Prostituierte im ganzen Minental, im ganzen Spiel.
Ja.
Das ist einfach diese Zeit. Ich kann mich auch daran erinnern, in der GameStar waren immer, die Werbung waren immer so Schmuddelbilder, so kleine Sexbilder. So richtig kleinen Mini, dass du auf dein T9-Handy raufladen konntest. So total verpixelt irgendwie.
Ja.
Es war so peinlich. Aber ja, das ist auch die Zeit einfach.
Dann gibt es das World of Gothic Subreddit, wo man Leute findet, die sich für dieses Setting interessieren, die auch eine Wiki haben.
Es gibt den Gothic Almanach. Ich will wetten, einige Hörer von der WOG-Website haben sich die Hände über den Kopf geschlagen. Als ich das nicht gesagt habe und du mir diese Frage im letzten Podcast gestellt hast. Im Gothic Almanach geht es konkret um den Lore. Da ist der gesamte Lore so Wiki-artig erklärt, ja. Es gibt auch noch andere Wikis, die sind dann aber eher computerspielinhaltlich bezogen. Da sind dann alle Waffen zum Beispiel mit allen Schadenswerten aufgelistet. Das braucht man nicht, das ist ja jetzt Teil von Gothic Tales. Kannst du dir angucken, aber also, wenn dich Telefonbücher interessieren, dann okay. Und genau diese Videos, ich habe mir hier zwei aufgeschrieben, die Wilhelm erwähnt hat, wegen den Videos Gothic Lore Minental einfach mal auf YouTube suchen von Danny Kickham, ein YouTuber, der erklärt das. Für wirklich komplett Fremde. Und dann sagt er halt, ja, im Minental, da sind diese drei Lager, das Sektenlager, alte Lager, neuer Lager. die sind unter dieser magischen Kuppel gefangen. Die wollen da irgendwie alle raus, aber haben unterschiedliche Strategien. Beziehungsweise alte Lager will nicht raus. Die genießen das, die Kings in Hell zu sein. Gomez, der Erzbaron, der reichste Mann des Minentals. Genau, dann gibt's da noch auf YouTube auch noch Gescheit gespielt, den Kanal. Da mal nach Gothic suchen. Die erklären, was Gothic so geil gemacht hat. Da gibt's ewig viele Podcasts darüber und ewig viel Videomaterial. Aber es mal gehört zu haben, und ich will jetzt überhaupt nicht damit anfangen, weil das ist, da kann man ewig drüber reden. Ja, das ist mal ganz interessant zu hören, was da wirklich die Spielmechaniken waren, die vielleicht absichtlich, vielleicht den Spieldesignern ja auch eher so passiert sind. Im Nachhinein kann man eher mal sagen, das haben wir so geplant, aber es ist auf jeden Fall vom Game Design her seiner Zeit weit voraus gewesen, weshalb es, glaube ich, so Leute so berührt. Genau, und dann, wie Willem gesagt hat, spielen ist die beste Methode. Und dann würde ich noch sagen, Fans fragen, weil es gibt so viele. Und einfach mal nach der Story fragen, nach der groben Story. Und wenn man dann fragt, was hat's denn so geil gemacht, dann kommt garantiert die raue Atmosphäre. Und ich habe ja als Fisk auch, ich weiß nicht, ob ich das Wort Arschloch benutzt habe, aber auf jeden Fall verpisst euch. das gehört zum Ton dazu in der Gothic-Welt. Genau, das wären die Empfehlungen dafür. So, jetzt, ich muss noch was ganz Wichtiges sagen, habe ich vergessen. Das ist eine selbstgemachte Con. Und zum Beispiel die Feuerjonglagefrau, die kriegt ein Honorar. Das ist nicht viel. Aber es gibt zum Beispiel die Website, die ganze Zeit online ist, die kostet Geld. Und dann der 3D-Designer investiert da unglaublich viele Stunden. Also ich meine, ich habe echt Lebenszeit investiert, aber auch der und andere, der Mensch, der das Cover gemacht hat und so weiter. Oder Wilhelms Ohren, die immer wieder bluten. Ja. und ich würde gerne manche dieser Leute, die halt einen entscheidenden Beitrag geleistet haben, irgendwann auch was geben und zum Beispiel so eine Con wäre eine Gelegenheit, ja. Und vielleicht auch, wenn Kosten bei denen entstanden sind für einen Server, die einfach fragen, ob ich den vielleicht von den 200 Euro, die der Server mittlerweile kostet, ich habe keine Ahnung, ob ich da vielleicht denen da mal einen Huni in die Hand drücken kann. Aber vor allem geht's mir um die Con. Und dazu habe ich euch beiden noch einen Link geschickt. Und zwar einen GoFundMe-Link. Jetzt geht's richtig los mit dem Gebettel. Da gibt's ein noch viel schöneres Bild von mir auf jeden Fall. Das ist der Moment eines großen Reveals in einem Abenteuer, das auf der Blue Goat Con tatsächlich. Also es geht um Folgendes. Das ist gofundme.com/f/gothic-tales-con. Es geht darum, dass ich, wenn ihr es überhabt, wenn ihr vielleicht Boomer Age seid und somit Big Money Spenders in meinen 33-jährigen Jahre alten Augen, ob ihr eine Münze für mich hättet. Mein derzeitiger Finanzplan sieht so aus, dass ich ein bisschen im Minus bin und wenn ich im Miniaturenshop ordentlich verkaufe, dann komme ich knapp auf die Null, vielleicht ein bisschen drüber. Deswegen versuche ich auch an den Ticketpreisen zu schrauben. Ich, wie gesagt, ich will nicht einen sehr, sehr hohen Preis verlangen, aber es sind halt 2 Übernachtungen und Vollverpflegung. Also wenn ihr die Sache einfach cool findet, kommt der Pitch, oh mein Gott, habe ich noch nie gemacht. Wenn ihr die Sache einfach cool findet, wenn ihr sagt, hey, das wäre schön, wenn das weiterlebt, das wäre auch cool, wenn es im nächsten Jahr noch eine Convention gibt oder ihr habt Lust, so viel zu geben, dass ich noch einen Musiker einladen kann, der das Gothic-Theme uns vorspielen kann zum lauschigen Bier trinken am Abend, dann nehme ich das auf jeden Fall sehr, sehr gerne an. Es ist wirklich keine Convention, an der ich mich bereichere. Und wenn ich merke, ich habe mehr Geld zur Verfügung, als ich vielleicht gebraucht hätte, dann wird das auch investiert in Gothic Tales und dass es wächst. Und ja, deswegen, ich habe hier so ein 600-Euro-Goal angegeben auf GoFundMe. Wenn jemand Lust hat, dann freue ich mich da richtig, richtig dolle. Genau, den Link gebe ich auch nochmal an Mike und dann findet man den. Jawohl. Von mir aus war's das. Ich würde jetzt nur noch Danke sagen an 10.000 Leute. Oder Willem oder Mike, habt ihr noch was Wichtiges?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Also wir haben gesprochen über, was währenddessen passiert ist. Wir haben wieder was neu, einen neuen Einblick erhaschen dürfen. Wir haben wieder etwas kennengelernt aus deinem Privatleben, also sprich mitunter deinem Bruder oder deinen Brüdern, wenn man es genau nimmt.
Ja.
Wir haben über das Event gesprochen, dass es stattfindet. Gibt es noch irgendwelche Themen neben der Feuershow, wo du sagst, okay, es gibt ja schon etwas und dem Death Run und dem Miniaturenshop. Ist da noch irgendwas Außertürliches geplant oder eine Idee im Sinne von, keine Ahnung was?
Also ja, ich habe verschiedene Musiker schon angeschrieben. Da kam leider noch nichts zurück. Es gibt auf YouTube einige Cover-Artists, also wirklich krass gute Leute, sehr talentiert. Die sind dann auch auf Instagram und sonst wo. Triades Sun heißt der, das steht auf irgendeinem Zettel, auf irgendeiner To-Do-Liste. Heißt einer, das ist ein russischer Multitalent, der irgendwie über 20 Instrumente spielen kann. Dann ganz viele Gitarrenspieler. Matt Oaken heißt einer. Gibt ein paar Polen, die können das, die machen das erstaunlich gut. Es ist alles halt so selbstgemacht, ne? Und immer noch diese Nische, aber es blüht einfach, ist richtig krass. Oder ich meine, dieses ganze Orchester, was die hatten, ich glaube, nehmen wir mal an, da gibt's ein paar Gothic Aficionados in diesen Kreisen. Also ich versuche da, was Musiker angeht, noch was möglich zu machen. Wenn ich das Geld dafür nicht habe, dann mache ich es nicht. Ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Wenn ich es habe, dann wird's geil. Weil die von der Feuershow hat mich auch schon gefragt, hast du denn einen Liedwunsch? Und wenn ich dann da vielleicht wie in Gothic 1 irgendwie ein In Extremo-Lied, ich glaube Hermannelich hieß das, wenn ich das spielen könnte und sie tanzt dazu und es gab im Spiel die Feuershow von der Band In Extremo, ja, das wäre ungewöhnlich geil. ansonsten erstmal nix. Roll 20 hast du mich mal gefragt, letztes Mal habe ich noch nichts geplant, das ist mir zu viel Arbeit, das schaffe ich nicht. Hab da auch noch ein anderes Leben, neben Gothic Tales. Ja.
Mhm. Nur kurz eine Frage. Warum Afrika?
Warum Afrika? Warum ich in Äthiopien bin? Ich wollte unbedingt im Ausland mein Praxissemester für mein Lehramtsstudium machen. Das ist Fächer Englisch und Sozialkunde. Das geht nicht überall, das geht nur an deutschen Schulen, weil Sozialkunde, politische Bildung, ob man es glaubt oder nicht, aber in vielen Ländern gibt es keine politische Bildung in der Schule. Oder, na gut, es gibt auch Indoktrinierung, aber kann man das Bildung nennen? Und genau deswegen braucht man deutsche Auslandsschulen. Die Auswahl war gering und ich habe mich bei vielen beworben und in Äthiopien, in Addis Abeba, der Hauptstadt, das heißt Neue Blume, hat man mich genommen. Und jetzt bin ich hier und verbrenne mir die Kopfhaut. Ja. Aber es ist schön. Also es ist wirklich toll. Ich war schon einmal in einem anderen Land in Afrika und also in Subsahara-Afrika, ne, tropischen Afrika. Und also Äthiopien ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Die haben eine wunderschöne Essenskultur. Die haben, das ist das Land des Kaffees, hier kommt der Kaffee her und die haben eine Kaffeezeremonie, mit der man ihn trinkt. Und man trinkt ihn zu Weihrauch und nie allein, immer in Gruppe. Und die Äthiopier ist eine sehr höfliche Kultur, ähnlich freundlich und lebhaft, wie ich es aus anderen Teilen kenne, aber gepaart mit dieser Höflichkeit und ach, was die nicht alles haben, ne? Also es ist echt, die haben ein eigenes Alphabet seit 2000 Jahren. Es ist die einzige enorm alte Schriftsprache in Subsahara-Afrika. Die haben eine eigene christliche Konfession, die koptische orthodoxe Kirche und so. Und es ist krass. Kann ich empfehlen. Ja.
Das verstehe ich jetzt. Also wie gesagt, indoktriniert, ja, ja, ist klar.
Ja, 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 ja. Es gibt schwierige Länder. Ich meine, politische Bildung ist auch nicht in allen europäischen Ländern oder auch in Deutschland hapert es manchmal. Ich merke es, aber ja, also dass jetzt, keine Ahnung, Frauen niedere Wesen sind oder sowas, ja, das passiert an manchen Schulen in manchen Ländern. Ich will da jetzt niemanden verurteilen, aber es ist meine Berufsrealität, ne? Ja.
Na, wie gesagt, sonst würde mir nichts mehr einfallen im Großen und Ganzen. Wir haben im Prinzip alles. Ich bin froh, dass wir das wieder machen haben können. Wie gesagt, ich gehe davon aus, ich hoffe nicht, sondern ich gehe davon aus, dass das Event ein absoluter Erfolg werden wird, schon alleine von dem, wie die Response aus der Community auf Gothic Tales selbst gewesen ist, nachdem wir die Aufnahme publiziert hatten. Und vielleicht kommt ja der eine oder andere, mit dem du nicht gerechnet hast, dann doch vorbei, zu dem Event.
Ja, ja. Wäre geil, Mike.
Ja, ich weiß es noch nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe noch keine Urlaubsplanung gemacht. Wohlweislich, weil sehr viel los ist und ich momentan gefühlt jedes Wochenende.
Vielleicht kommt ja Wilhelm.
Vielleicht kommt Wilhelm, ja, vielleicht kommt Sandra, keine Ahnung.
Ja, das wäre auch sehr schön, die Gesprächspartnerin aus dem ersten Podcast.
Genau,
ja. Mir fällt gerade noch ein, ich habe noch das Story-Forum gefragt, wo ich auch ein bisschen eingestiegen bin in die WOG, World of Coffee Community, ob die Lust haben, eine kleine Lesung zu machen. Bisher eher geringe Rückmeldung. Aber mal sehen, wer weiß, das ist jetzt ja auch noch alles in der Anfangsphase. Vielleicht sind sie ja jetzt Hype, keine Ahnung.
Ja. Eben.
Jawohl.
Na, sehr cool.
Ansonsten würde ich jetzt noch Danke sagen. Ich rate das schnell runter, ja. Erstmal Xardas 1001 von WOG und auch auf meinem Discord. Der hat die Cover gestaltet von Regelwerk, Rumpelkammer, NSC-Buch, Monsterbuch, sonst was. Dann vielen Dank an die verschiedenen Spielleiter. Patrick, Scott the Pilgrims, Mando, Bisasam und Paul. Ihr habt alle immer wieder sehr, sehr viel Feedback gegeben. Das hat mir sehr geholfen. Zum Beispiel das Quickstart stark zu verändern. Da hat Sir Mando sich durchgequält durch die Rohfassung und wegen ihm im Grunde habe ich mich da nochmal rangesetzt, weil das Abenteuer ist viel mehr Arbeit, als jetzt eine Regel zu verändern. Dann vielen Dank an den User Lester, der hat auf dem Discord ein Würfelbot geschrieben, mit dem man einfach eingeben kann, ich hätte gerne die und die Waffe ausgewürfelt über Stärke und dann kriegst du deinen Angriffswurf und wenn der trifft, dann kriegst du gleich noch deinen Schadenswurf. Dann vielen, vielen Dank an Andy sagt man, für alles. Das ist der Typ, der die Website hostet. Die war das erste Jahr größtenteils for free und dann wurde sie für jeden Monat teuer. Dem würde ich gerne irgendwas zurückgeben, wenn möglich. Wahrscheinlich sagt er nein, aber dann überweise ich trotzdem, ist mir egal. Der Typ hat immer auf dem Discord einen Like da gelassen, auf die neuen Patch Notes, auf irgendwelche Theory-Crafting-Beiträge und Diskussionen. Und dieses den Discord beleben und da ein kleines bisschen Interaktivität reinbringen, dass jemand anders sieht, da ist ein Daumen hoch, dann drückt jemand anders noch einen Daumen hoch. Und wenn da drei Daumen hoch sind, dann liest noch eine vierte Person. So. Also das ist wirklich toll, da bin ich sehr dankbar. Der war auch mit auf der Blue God Convention, hat die ganzen Bilder gemacht, die man auf gothic-tales.de sehen kann. Und er hat auf der Con den schönen Satz gesagt zu jemandem, wir haben eine Website. und dieses Bier hat mich sehr überrascht und da habe ich das erste Mal gemerkt, so, oh, okay, hier geht's um was. Es ist nicht mehr vielleicht nur eine Spielerei, sondern es ist auch einfach ein Gemeinschaftswerk und da ist ganz schön was zusammengekommen. Dann vielen, vielen Dank an den Webdesigner. Alex heißt er. Den findet man verlinkt auf allen Websites von uns. Der hat jetzt auch diese Convention-Seite heute zusammengebastelt, damit ich sie für den Podcast präsentieren und ankündigen kann. Elad Web heißt sein, glaube ich, selbstständiges Unternehmen. Der ist unten rechts immer verlinkt, wenn ihr eine Website gebaut haben wollt. Fragt ihn. Dann unbekannterweise schönen Dank an Feddy13. Das ist ein russischer Maler, der macht Ölgemälde. Ihr findet Feddy mit 3D und Y. Feddy13 auf dem WOG-Forum oder auf Instagram, aber da kenne ich seinen Nick nicht. Und diese Ölgemälde haben den Weg in Gothic Tales gefunden, zum einen auf den Websites als Icons zum Auswählen, zum Download von Regelwerk und sonst was, aber eben auch ins Regelwerk, wo das die Kapitelüberschriften nochmal wesentlich aufhübscht. Ja, also diese vielen Seiten des Regelwerks, ich glaube es sind 45 inzwischen, davon ist auch ganz viel schönes Bild zum Angucken. Und das ist nicht alles nur trockener Lesestoff, sondern schön aufgelockert. Ja, ich komme zu den letzten drei Menschen. Vielen, vielen Dank an Konrad, der ja RPG in die Familie gebracht und in der Familie gehalten hat und uns allen dieses Geschenk gegeben hat. Für den ist es ein ganz großer Lebensinhalt. Der organisiert die Blue Goat Con, der macht sehr, sehr viele Online-Runden. Ich glaube, er hat das Amt erfunden des Rollenspielbeauftragten in Ilmenau über die Kirche, die evangelische als Organisation. Und dann natürlich noch vielen, vielen Dank für Wilhelm, für das Spielleiten, für das ganze Feedback, fürs jetzt hier mitmachen. Ja, ich glaube, ohne euch beide wäre ich nie an RPG dran gekommen und so. So, jetzt dritte Person, letzte Person. Mike, vielen, vielen Dank an dich. Es sind Leute gejoint, nachdem du im Podcast gesprochen hast und sind auf den Discord gekommen. Mich würde auch interessieren, wenn ihr im Discord seid, meldet euch mal, sagt mal, ich bin durch den Drachentöter-Podcast reingekommen. Es sind seit dem Podcast Leute reingekommen, die sehr aktiv sind. Es gibt jetzt laufende Spielrunden. Das war davor mager, ja. Spielleiter, die sagen, das fand ich schwierig, kannst du das ändern? Oder warum hast du das so gemacht? Oder kannst du mir die Regel nochmal erklären? Oder das war schön, ja? Also das ist interaktiver geworden, weil tolle Leute dazu gekommen sind. Also danke an dich an der Stelle. Und natürlich danke an alle, die ich jetzt vergessen habe. Es tut mir leid, aber es sind zu viele. Wilhelm, hast du noch schlaue Worte?
Ich fürchte nicht. Okay. Bleibt nur, mich für die Einladung zu bedanken und hoffentlich sehen wir uns auf der Spielcon.
Ich sage danke und wer weiß, ob wir uns dort über den Weg laufen werden. Das steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber auf alle Fälle, wir werden uns wieder hören. Das steht fest.
Ja, geil. Machen wir wieder. Perfekt. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke für diese geile Gelegenheit. Du hast Coffee Tales viel geholfen. Und auf bald. Bis dann.
Bis dann. Danke.
Tschüss.